Man braucht ja auch diese Vision, ne, um überhaupt zu checken, es geht, es gibt einen Weg und in die Richtung kann ich jetzt marschieren und egal wie ausgereift diese Lösung jetzt vielleicht schon ist, ich gehe jetzt einfach mal los und mach was.
Also da diese Mauer im Kopf einzureißen, das ist für mich auch eine Form von kognitiver Verzerrung eigentlich, die wir machen, dass wir das alles versuchen in so Schubladen reinzupacken.
Da gibt es dieses schöne Konzept des Handabdrucks, das so ein bisschen neben dem Fußabdruck steht. Also du hast immer einen Handabdruck, mit dem du andere Menschen berühren kannst. Und wir sagen immer so, eine der größten oder der effektivsten Klimaschutzmaßnahmen vielleicht sogar, die du selbst sofort umsetzen kannst, ist, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mir gegenüber sitzt einer der Gründer der Treibhauspost. Er ist freier Journalist, lebt in Berlin, wirkt unter anderem auch am Pott der guten Hoffnung mit. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass sie ja sowieso schon bei der Treibhauspost immer wieder konstruktive Lösungen sich überlegen und anschauen, die beleuchten und auch in einfache Sprache übersetzen. Was können wir machen gegen die Klimakrise? Denn viel zu oft wird ja nur auf die sehr, sehr grauenvollen, schwierigen, gravierenden Folgen geschaut. Jetzt hat er auch noch ein Buch mitgeschrieben, das heißt Unlearn CO2. Auch hier werden ganz spannende Beiträge vorgestellt, wie wir aus der Krise rauskommen können. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was er mir erzählen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Manuel Kronenberg. Hallo.
Ja, hi. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mich eingeladen hast in deine Wohnung. Mich würde natürlich besonders interessieren, erstmal zum Thema Treibhauspost. Was habt ihr dort euch überlegt und wie macht ihr das, dass ihr mittlerweile, ich glaube, fast 8000 Abonnenten habt?
Genau, fast 8000, da sind wir auch sehr stolz drauf nach 3,5 Jahren, wo wir das Projekt jetzt machen. Und was wir machen ist, wir bereiten viel Klimawissenschaften auf, also die Forschungsergebnisse und schauen uns aber auch so die großen Zusammenhänge, sage ich mal, der Klimakrise an. Also es geht auch viel um so grundlegende Themen und versuchen das vor allem so aufzubereiten, dass man es versteht und dass man auch, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann, Bock drauf hat, das zu lesen. Und genau, also wir machen das jetzt seit 3,5 Jahren. Wie gesagt, alle 2 Wochen kommt eine Ausgabe raus und die ist auch für alle kostenlos zugänglich. Und unser Modell ist, dass die Leute, die das so gut finden, dass sie unbedingt wollen, dass wir damit weitermachen, die können uns freiwillig unterstützen. Das nennen wir Mitgliedschaften und das machen auch einige, sodass es wirklich jetzt auf nachhaltigen Beinen steht, sozusagen das Projekt. Und das ist uns auch wirklich super wichtig, dass es halt kostenfrei bleibt, dass alle unabhängig vom Geldbeutel sich das angucken können.
Bevor du jetzt ganz viel Werbung machst für die Treibhauspost, machst du ja völlig zu Recht, weil es ein sehr, sehr cooles Projekt ist. Lass uns erstmal darüber sprechen, wie ihr das jetzt konkret macht. Du hast gerade gesagt, ihr übersetzt sozusagen die sehr komplexen Studienergebnisse in einfache Sprache, nicht Straße. Das heißt, du gehst durchaus auch selber in die Studien rein.
Also was wir nicht machen, ist das nur, um Missverständnisse vorzubeugen, ist jetzt keine leichte Sprache, die jetzt um quasi barrierefrei für Menschen, die dann die komplexe Sprache vielleicht nicht so gut verstehen, sondern was wir machen, ist halt die Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft so aufzubereiten, dass man es auch versteht. Und weil du fragst, wie, was wir unter anderem oft versuchen, ist Perspektivwechsel hinzukriegen oder so Gedankenexperimente zu machen. Das versuchen wir wirklich regelmäßig, nicht in jeder Ausgabe, aber das machen wir oft. Zum Beispiel hatten wir einmal das Thema fossile Desinformation und das ist ja schon irgendwie auch heavy und da versuchen uns irgendwie so eine böse Industrie, versucht uns zu manipulieren und so und das ist ja auch wirklich so. Aber wie kriegt man das hin, dass das ankommt bei den Leuten? Und da ist zum Beispiel so ein Perspektivwechsel, den wir gewagt haben, dass wir den Artikel in der Du-Perspektive geschrieben haben. Das heißt, als Leserin schlüpft man quasi in die Schuhe von einem fossilen Lobbyisten und verfolgt seine Karriere über mehrere Jahrzehnte und hilft quasi dabei, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Und das liefert jetzt an sich erstmal keine Lösungen mit, aber das finden wir auch wichtig, sowas mal so aufzubereiten, dass man das wirklich versteht und an sich ranlässt. Und das, glaube ich, haben wir da ganz gut geschafft, weil wir so sozusagen die Leute bisschen dazu gezwungen haben, auch Empathie mit diesen fossilen Lobbyisten zu verspüren. Genau, und es kam auch gut, die kam auch gut an, die Ausgabe. Und das merken wir auch, wenn wir so Gedankenexperimente machen, dass das gut ankommt. Letztens hatten wir ein Gedankenexperiment darüber, was passieren würde, wenn die Menschheit komplett vom Planeten verschwinden würde. Und da haben wir halt beleuchtet, okay, was passiert mit der Natur? Wie entwickelt sich die Pflanzenwelt? Wie erobern sich Tiere die Stadt zurück? Was passiert auch mit dem Klima, wenn plötzlich keine CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre gelangen? Und das zum Beispiel, finde ich, ist so eine Art und Weise, so Themen aufzubereiten, die auch ja Spaß machen zu lesen, so bitter auch die Themen sind und so schlimm auch die ökologischen Verheerungen sind, die wir anrichten. Aber dann kriegst du so einen Zugang zu dem Thema und beschäftigst dich ganz anders mit dem Thema. Und das finden wir super wichtig.
Das ist deswegen so wichtig, weil du ja unter anderem auch kritisierst, dass doch das Thema generell, sage ich mal, Klimakrise, Klimawandel immer noch viel zu wenig in den Medien vorkommt. Das geht so ein bisschen gegen meine persönliche Erfahrung, weil ich ja unter anderem auch selber in den auch klassischen Medien teilweise auch noch Nachrichten mache. Und da merke ich so, okay, wir machen ganz oft, wir beleuchten immer wieder das Thema im Kleinen. Ne? Ob das jetzt der Igel ist, der vom Meerroboter bedroht ist, aber wo man dann auch sagt, auch gleichzeitig wird die Nahrung knapp wegen des Klimawandels. Ob das jetzt heißt, wir haben jetzt hier schon Wasserknappheit, ob wir über die Flutkatastrophen sprechen. Also für mich ist das ein omnipräsentes Thema, wo wir schon merken, dass das Publikum immer wieder ja gar keine Lust mehr darauf hat, dass es teilweise, oder dass die Leute, die es machen, sagen zumindest, dass das Publikum keine Lust mehr darauf hat. Du sagst aber, das stimmt so gar nicht, sondern das Thema ist eigentlich immer noch gar nicht so richtig da.
Ja, ich finde es spannend, dass du das so wahrnimmst. Und ich glaube auch, dass das sich super viel bessert in den letzten Jahren. Also es gibt ja auch einfach grandiose Klimaberichterstattung. Das kann man ja nicht jetzt einfach übergehen. Aber ich glaube schon, dass es nach wie vor noch ein Problem ist, dass zu wenig darüber gesprochen wird und auch wie darüber gesprochen wird, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und wir haben auch in dem Unlearn CO2, in dem Sammelband, das wir herausgeben im August, das hast du ja vorhin schon erwähnt, da haben wir ein Kapitel über Medien geschrieben oder über Klimakommunikation auch. Und dafür haben wir natürlich auch die Zahlen rausgesucht, wie sieht es aus in der Klimaberichterstattung, und ich finde, das fand es schon sehr erschreckend, wie wenig das wirklich ist, also wirklich verschiedenste Untersuchungen, die dann immer zum Ergebnis kamen, weiß ich nicht, was war das, eine Analyse der Talkshows im öffentlichen Rechtlichen, wie oft wird da über Klima gesprochen, und das war, glaube ich, dann fürs Jahr 22 Maischberger und Lanz und noch eine, glaube ich, und da kam halt raus, dass in 2 Sendungen über das Thema berichtet wurde. Das und noch andere Zahlen, also Tagesschau wird auch zu wenig darüber gesprochen. Was ich aber eigentlich fast noch viel wichtiger finde, dass da, glaube ich, was ganz Grundlegendes noch dahinter steckt, nämlich dieses Missverständnis, sage ich mal, dass es sich hierbei um ein Thema handelt. Ja, also wirklich, da versuchen wir auch immer wirklich darauf hinzuweisen, dass es kein Thema ist, sondern es ist eine existenzielle Krise, die auch nicht mehr vorübergehen wird. Ne? Also es wird uns ja für immer sozusagen beschäftigen. Es wird jetzt kein 2050 geben, wo wir vielleicht klimaneutral sind und dann ist alles irgendwie in Butter, sondern das wird uns ja wirklich weiter beschäftigen. Die Klimafolgen sind da und es durchzieht ja wirklich alle Bereiche der Gesellschaft, das Klima. Also das kann man ja jetzt nicht als losgelöstes Thema betrachten, sondern dadurch, dass es wirklich alle Bereiche der Gesellschaft und des Lebens betrifft und dass auch alle Lebensbereiche irgendwie zu dieser Krise beitragen, muss man das, und das ist jetzt, muss man das als eher als Dimension von jedem anderen Thema vielleicht betrachten. Das habe ich jetzt geklaut von den Klimajournalismusnetzwerken Deutschland und Österreich. Die haben das so formuliert, dass wirklich, wenn du als Journalist in ein Thema aufbereitest, dass du dich vielleicht auch immer fragst, wo steckt jetzt da das Klima drin? Weil das Klima steckt wirklich in allen Themen drin.
Es hat mich schon immer, auch als Journalist schon oder auch schon als Schüler immer genervt, dass es überhaupt diese Einteilung gibt in Fächer damals oder dann später in Kategorien, dass ich immer gesagt habe, Geschichte ist einfach eine Kategorie, ein Thema. Ich dachte, nein, Geschichte ist ja, also alles hat eine Geschichte und ja. Das ist eigentlich, erklärt uns ja, warum wir sind, wer wir sind, wie wir sind. Und das finde ich halt bei Klima total einleuchtend, was du sagst. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das auch ein bisschen zu verlernen, ne? Also da diese Mauer im Kopf einzureißen, das ist für mich auch eine Form von kognitiver Verzerrung eigentlich, die wir machen, dass wir das alles versuchen, in so Schubladen reinzupacken. Das leuchtet mir total ein. Aber jetzt ist es ja so, jetzt haben wir gerade gesagt, okay, ich sage, wir haben viel zu viel zum Teil das Thema Klima und dann, oder zumindest immer die extremen Beispiele, immer die extremen, auch die Katastrophen besonders im Vordergrund. Du sagst, es wird noch gar nicht genug über das Thema, nicht das Thema, sag ich es auch schon, ne?
Ja, das ist.
Wir haben gar nicht genug über Klima gesprochen und die ganzen Dimensionen von Klima gesprochen. Mal jetzt angenommen, wir sind irgendwie an dem Punkt, dass wir schon sagen, wir möchten ganz viel darüber berichten und das auch machen. Wie mache ich das denn dann, aber dass die Leute dann nicht sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich stumpf total ab oder andersrum, ich habe eine solche Angst, ich kriege eine solche Panik, Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich das nur höre, ich bin raus. Also ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Wie schaffe ich das denn dann?
Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Mehr an Klimaberichterstattung. Ich glaube, das funktioniert ja, das passiert ja dann ganz automatisch, wenn wir das als Dimension begreifen, weil es dann wirklich in alle Ressorts automatisch einfließt. Und wenn du deine Sportberichterstattung machst, dann wird auch über das Klima mitberichtet, wenn es dann um den Bau riesiger Stadien geht zum Beispiel. Oder wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, dann wird da auch dieses Klima mitbedacht. Also ich glaube, wenn man da dieses Verständnis für diese Dimension entwickelt, dann passiert es ganz automatisch. Zu deiner Frage jetzt, wie schaffen wir es, dass die Leute das auch aufnehmen? Wir haben auch in unserem Beitrag in dem Buch, was ich gerade schon angesprochen habe, haben wir das Bild verwendet vom Klimatürsteher in unseren Köpfen. Das finde ich ganz hilfreich, um zu zeigen, dass es wirklich schwierig ist, in die Köpfe der Leute reinzukommen, weil eben, wie gesagt, jeder diesen Klimatürsteher in sich drinnen hat und der hat sich zur Aufgabe gemacht, so unangenehme Informationen über das Klima nicht reinzulassen, weil der Laden halt sowieso schon so voll ist mit Sorgen. Und deswegen fragen wir uns auch in dem Text im Buch, wie schaffen wir es, an diesem Klimatürsteher vorbeizukommen? Und da gibt's natürlich ganz viele verschiedene Antworten drauf. Das ist eine super komplexe Frage. Es ist keine einfache Frage. Und es gibt deswegen natürlich auch keine einfache Antwort darauf. Ich glaube, da gibt's einfach viele verschiedene Versuche auch, wie man das machen kann. Es gibt aber natürlich ein paar Punkte, die, glaube ich, allgemeingültig sind für gute Klimakommunikation. Und der offensichtlichste ist, das hatten wir auch schon jetzt ein bisschen angesprochen, das versuchen wir auch bei Treibhauspost immer wieder, dass wir nicht bei der Problembeschreibung stehen bleiben. Natürlich liefern wir die mit, weil die ist wichtig. Wir müssen wissen, was abgeht in der Welt und es geht nun mal Katastrophales ab. Aber sobald dieses Bewusstsein geschaffen ist, müssen wir auch schauen, wie geht's jetzt weiter? Wie kommen wir da raus? Was gibt's für Lösungsvorschläge? Und da wirklich dann auch zu gucken, was gibt's für Lösungen? Was ist das für und wider? Und was spricht für diese Lösung? Was spricht vielleicht für eine andere Lösung? Und dann auch zu schauen, ja, wie könnte der Weg in die Zukunft aussehen?
Das finde ich sehr, sehr einleuchtend und ich finde es interessant und spannend, dass du jetzt aber auch am Anfang noch erzählt hattest, zum Beispiel bei den Gedankenexperimenten, dass man auch mal einen Perspektivwechsel vielleicht am Anfang braucht oder dass das eben ein Instrument sein könnte. Ich habe vor kurzem in Regensburg jemanden getroffen, der war Elektroingenieur und der hat gearbeitet auf einer Offshore-Plattform. Und ich wollte natürlich sofort wissen, okay, was ist so deiner Welt? Was geht da eigentlich los? Wie kannst du für dich rechtfertigen, das zu machen? Hab ihn aber nicht so, sag ich mal, gegrillt, sondern hab einfach erstmal gefragt, ach, spannend, wo machst du das? Sagt er, ja, in Dänemark. Ich sag, ach, ich wusste gar nicht, dass wir in Dänemark immer noch Öl fördern. Hab ich ganz naiv und ich wusste das wirklich nicht. Dann habe ich gesagt, ich dachte, wir machen in Europa jetzt das mit dem nachhaltigen, mit der nachhaltigen Energie. Und dann hat er mich ein bisschen ausgelacht und meinte, Dutzende Plattformen werden gerade gebaut. Die sind auch sehr nachhaltig, sagt er, weil die eben sehr viel effizienter sind, sehr viel sauberer sind. Da musste ich dann ein bisschen schmunzeln und das hat er auch direkt gemerkt und hat gesagt zu mir, ja, solange du noch deine Sneaker anhast, ne, also wir diese Sneaker tragen, solange wir noch den Müllbeutel benutzen, solange wir noch das benutzen, jedes Produkt im Raum drauf gezeigt, was irgendwie noch Erdöl enthält, solange brauchen wir das ja auch noch. Geht's ja nicht nur um die Autos. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass er da auch sehr für sich schon auch in so eine Verteidigungshaltung reingegangen ist. Jetzt ist natürlich nicht jeder gleich in der Branche selber tätig oder gleich Lobbyist dafür, aber ich glaube, dass doch viele Leute so eine Verteidigungshaltung in sich haben. Und du hast es jetzt den Türsteher genannt. Das finde ich ganz spannend. Wie Was ist dieser Türsteher und wie können wir ihn denn vielleicht ein bisschen überlisten? Mhm.
Genau, wie gesagt, der Türsteher, der will halt diese unangenehmen Infos nicht reinlassen. Und das passiert halt, sobald die Infos so dargestellt sind, dass ich sofort abblocke und abwehre und verdränge. Wir haben ja auch einfach super viel Verdrängung in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen schauen, wie schaffen wir das Thema, jetzt sage ich es auch schon, es ist wirklich eine Falle, es ist tückisch. Wie schaffen wir es, Berichte über das Klima so zu gestalten, dass sie in den Kopf kommen?
Ich kann es kurz noch nachfragen, warum ist es denn so, dass wir das eigentlich abblocken und warum machen wir das mhm. mit dem Verdrängen? Ja. Und
Ja, also ich glaube, so die Hauptantwort darauf ist, wir sind hier im Good News Podcast, aber die Welt geht zum Teil irgendwie ein bisschen den Bach runter und es gibt Kriege, es gibt super viele Krisen. Und es gibt auch Untersuchungen, die schon zeigen, es ist einfach eine Krisenmüdigkeit da. Und die Leute haben einfach keinen Bock auf noch mehr Krisen. Und die ziehen sich zurück ins Private. Sie wollen gar nichts mehr zu tun haben mit diesen schlechten Nachrichten. Und das ist ja auch was wir beobachten können, dass es diese Nachrichtenvermeidung gibt. Weil die Leute einfach keinen Bock haben auf diese oder das, es ist auch schwierig, das jetzt so runterzubrechen. Das liegt natürlich auch daran, dass es super viel bei den Leuten auslöst. Es löst Angst aus, kann Wut auslösen, es kann Trauer auslösen. Kann
Scham, glaube ich, auch oft.
Es kann Scham, Schuld auslösen, alles Mögliche. Und am Ende liegst du erschlagen auf der Couch. Und das ist ja das, was uns wirklich nicht weiterbringt in der heutigen Welt. Genau, beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet erstmal meine Frage. Ich glaube auch, dass wir jetzt, weil ich merke, dass ich auch ziemlich...
Es ist auch heiß hier, ne?
Es ist heiß hier, ne? So Thema Klimawandel. Nein, aber es ist auch einfach so, dass ich jetzt auch merke, ne? Wir haben jetzt doch auch natürlich viele Probleme auch angerissen und das sind große Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin aber sehr gespannt, dass wir jetzt gleich ganz konkret dann auf die Lösung gehen, um den Türsteher zu überwinden. Ich würde sagen, aber wir gehen jetzt... ohne Nachrichtenmüdigkeit trotzdem auf unsere Couch, machen uns kurz einmal eine Tasse Tee und dann sprechen wir uns nach der Pause darüber weiter.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir beide haben uns eine Tasse Tee gemacht, haben uns jetzt hier schön auch schön muckelig mit einer warmen Tasse Tee bei dem Wetter.
Was trinkst du für Tee?
Ich liebe vor allem gerne so Kräutertees und Fruchttees und am liebsten alles natürlich, muss ich sagen. Also ja. Ich mag das immer gerne so, wenn ich mir selber Kräuter zurechtschneide aus
mir. Genau. Ja, mit frischer Minze und ja. Zitrone, ja, super Total. Gut. Ja.
Genau, und du?
Ich trinke Früchtetee nicht so gern, ich trinke Grüntee sehr selten, aber dann auch eher morgens und sonst trinke ich Kräutertee, ja.
Grüntee liebe ich, seit ich in Vietnam gewesen bin, muss ich sagen. Chasang heißt das da und das ist einfach ein Ritual, das gehört einfach dazu, wie das gefeiert wird. Das ist wahnsinnig lecker, finde ich eigentlich auch und sehr belebend und das kann man dann interessanterweise auch in der Hitze Vietnams ganz gut,
ja.
Ganz gut trinken. Aber die spannendere Frage ist, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
Also ich habe da so eine Sammlung an Tassen, die alle aus demselben Laden stammen. Und zwar ist das ein ganz kleiner, eigentlich ist es eine Töpferwerkstatt auf Kreta. Und da bin ich öfter im Urlaub auch, weil Griechenland so ein bisschen meine zweite Heimat ist. Also meine Mutter ist Griechin und deswegen bin ich natürlich sehr gerne immer in Griechenland. Und da gibt's eben diese eine Töpferwerkstatt und ich finde diese Tassen so wunderschön, weil die so eine schöne farbige Glasur auch haben.
Es ist gerade schwer zu beschreiben, finde ich so ein bisschen. Also sie ist blau in der Grundfarbe und dann hast du einen sehr schnörkeligen Rand, der so leicht getupft aussieht. Ich würde sagen, also es erinnert mich so ein bisschen an Tigerhaie oder auch, ich hatte mal Panzerwälse früher. Ich hatte früher ein Aquarium und da... die haben auch so ein bisschen diese Musterung gehabt. Mhm. In der Mitte sind dann aber noch mal so, ja, wie soll man es nennen, Löcher, Blasen, die mich ein bisschen an Quallen erinnern. Ich weiß nicht, wie du...
Ja, aber also, ja, oder vielleicht auch so eine Meeresbrandung. Also stell dir vor, eine Tasse, die dich an mehrere Tiere gleichzeitig erinnert. Das muss eine Tasse erstmal schaffen, finde ich schon grandios.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Tasse. Ja, schön, das heißt, du bist halb Grieche. Sprichst du Griechisch?
Ja, so ein bisschen. Also ich wünschte, ich könnte es besser, ich verstehe es sehr gut. Ich kann mich so Smalltalk-mäßig auf jeden Fall gut unterhalten. Aber für alles Weitere lerne ich gerade tatsächlich auch.
Ja, interessant. Das heißt aber jetzt mit deiner Familie würdest du nicht auf Griechisch über Klimaprobleme sprechen,
das, zum Beispiel. Das würde ich zum Beispiel nicht hinkriegen, ne.
Schaffst du es denn häufig in Griechenland zu sein?
Ja, ich probiere es schon einmal im Jahr da zu sein. Die letzten Jahre hat es auch gut geklappt. Ja. Ich habe aber lustigerweise gar nicht mehr so viel Verwandtschaft da. Meine Mutter ist ja auch nach Deutschland gekommen nach ihrer Schulzeit und ihre Geschwister auch. Also ihr Bruder ist in Aachen und ihre Schwester ist noch in Griechenland. Also meine Tante ist noch dort, aber viel mehr Verwandtschaft habe ich da gar nicht.
Und was machst du dann, wenn du dann dort bist?
Meistens mache ich Urlaub.
Muss auch einfach mal sein. Ja, ich würde sagen, viel mehr Tee müssen wir gar nicht trinken, Leute. Es ist wirklich viel zu warm eigentlich dafür. Vor der Teepause waren wir dabei stehen geblieben, dass wir gesagt haben, wir haben über den Türsteher im Kopf gesprochen, der uns oft davon abhält, das Thema, wir sagen immer wieder Thema. Ich finde es aber auch gut, dass wir das tun tatsächlich, weil es wichtig ist, glaube ich, sich darüber bewusst zu werden, dass wir sehr stark immer in Schubladen denken. Das ist ja beim Good News Magazin auch so, dass wir sagen, es ist wahnsinnig schwer. Wir sind eigentlich gewöhnt, über Probleme zu sprechen und nicht über Lösungen zu sprechen. So, ihr macht das aber ganz oft. Ihr redet oft über Lösungen. Und ich glaube, es ist Teil dessen, oder? Wie man den Türsteher vielleicht überlisten kann?
Das ist Teil dessen, hatte ich ja auch schon gesagt, genau. Und das ist, finde ich, super wichtig, vor allem auch, weil es diese Lösungen ja schon gibt, ne? Also man könnte auch immer meinen, es gibt noch keine Lösung für die Klimakrise. Das stimmt nicht. Also wir haben die alle und wir müssen die einfach nur umsetzen. Und das ist aber das Nächste. Die werden ja auch schon umgesetzt. Und diese Erzählung gibt es, glaube ich, auch noch viel zu selten, dass wir in der erneuerbaren Energienbranche ja so viel erreicht haben, dass es da seit Jahrzehnten einen super guten Trend in eine gute Richtung gibt. Genau, und deswegen, wie du sagst, wir probieren das schon oft auch immer zu schauen, wo kann's hingehen. Und deswegen haben wir auch dieses Buch gemacht, Anne und CO2. Ich hoffe, ich darf jetzt so ein bisschen schamlos Werbung machen.
Auf jeden Fall, sonst hätte ich's gemacht,
bitte. Genau, das ist so entstanden, auch aus der Überlegung heraus, was würde denn jetzt auch für ein Klimabuch überhaupt noch Sinn machen? Also welche Art von Klimabuch? Und da haben wir auch gemerkt, so ja, wir wollen, also es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir nicht noch ein Buch machen wollen, wo es um die Probleme und Ursachen der Klimakrise geht. Das ist super wichtig, aber da gibt's halt schon super viele tolle Bücher darüber. Und da haben wir uns gefragt, so was könnte uns irgendwie in der Debatte vielleicht auch weiterhelfen? Und haben uns dann entschieden, diesen Sammelband zu machen über Lösungen. Und das klingt immer so simpel irgendwie, Lösungen, und da ist das spannend, Lösungen, keine Ahnung, aber das ist so tiefgreifend, dieses Thema, und auch mal zu gucken, wie schaffen wir auch den Wandel raus aus diesem zerstörerischen System, was wir uns aufgebaut haben, und was es eben nicht ist, dieses Buch, ist so eine Sammlung an technologischen Lösungen wie E-Autos, CO2-Staubsauger, die CO2 aus der Luft filtern, oder womöglich sogar irgendwelche Geoengineering-Technologien, wo man versucht, dann die Sonne abzudunkeln. Da wird ja auch gerade viel dran geforscht. Solche Sachen.
Können wir da trotzdem gleich noch drüber reden? Aber jetzt erstmal die Frage, worüber habt ihr denn dann gesprochen? Oder worum
geht's? Ja, also die spielen natürlich auch eine Rolle, ne? Und das ist ja auch Teil der Lösung. Aber was uns vor allem wichtig ist, zu zeigen, dass diese Klimakrise sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht und dass wir deshalb auch in allen gesellschaftlichen Bereichen einen Wandel brauchen. Das heißt, wir gucken dann in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in Mobilität, Ernährung, Medien, Wissenschaft aber auch, oder sowas wie Recht und so weiter. Also es gibt 14 Kapitel, und da schauen wir auch, wie hat sich da dieses fossile System, das wir uns aufgebaut haben, auch in Werten und Normen und Glaubenssätzen auch niedergeschlagen, die wir alle in uns tragen. Und dieses Buch soll ein bisschen dazu beitragen, dass wir das erkennen, vor allem erstmal, dass wir da ganz viele so fossile Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel meine Mode muss halt, oder meine Kleidung muss halt immer neu sein und ich kann die wegwerfen und mir neue holen, oder dass das Verbrennerauto irgendwie Freiheit bedeutet und solche Sachen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Das ist der erste Schritt, dass wir das erkennen und dann natürlich hinterfragen und versuchen dann Neues zu lernen. Und das versuchen wir dann in allen Bereichen zu machen. Und dafür haben wir halt ganz viele tolle Menschen auch an Bord geholt. Also wir schreiben das ja nicht selbst.
Da sind auch Leute dabei, also wenn ich mal gucke jetzt hier, also wir haben schon mal ein Interview gemacht mit Claudia Kämpfer zum Beispiel, die ist auch Mitherausgeberin des Buches, ne? Dann haben wir Eckart von Hirschhausen, haben wir auch eine ganz liebe Folge, falls er zuhören sollte an Eckart, der hat bei uns auch eine Folge gemacht im Podcast, war auch schon öfter bei uns. Ihr habt ja also Menschen euch rausgesucht, die auch, glaube ich, bewusst nicht nur ExpertInnen sind auf dem Bereich, in dem sie arbeiten, sondern auch Leute, die wissen, wie kommuniziere ich das eben auch, ne? Also zum Beispiel so einen Glaubenssatz eben zu bekämpfen.
Ja, also das sind alles Kommunikationsprofis, würde ich sagen. Genau, und die schauen sich ihre Bereiche an, die sind wirklich ExpertInnen in ihren Bereichen und stellen da, in welche Richtung es da gehen kann. Also vielleicht können wir auch mal reingehen in ein paar Beispiele.
Bitte gerne, ja klar.
Also,
Learn CO2 heißt, wir wollen wirklich verlernen, sozusagen CO2 zu emittieren, vermute ich mal. Und das alleine schon eben durch das Verlernen auch solcher Glaubenssätze wie der Motor oder der Verbrennermotor gleich Freiheit.
Genau, das CO2 steht eher so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Klimakrise, die ja viel mehr ist als CO2, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Und dass wir da halt schauen müssen, wie verlernen wir es. Und ein sehr guter Beitrag ist von Sophia Hoffmann über Ernährung. Und das ist ja auch ein sehr lebensnahes Beispiel. Und da wissen wir auch, eigentlich wissen viele Menschen ja auch Bescheid, dass es da auch viel darum gehen sollte, weniger Fleisch zu essen und so weiter. Aber sie zeigt es wirklich schön auf, auch wie es auch auf der Makroebene gelingen kann, dass wir zu einem nachhaltigen und klimagerechten Ernährungssystem kommen. Und ich fand ihr Beispiel von der Mayonnaise so schön, weil die ja aus Eiern hergestellt wird und sie meint halt, ja, das ist komplett abstrus, dass wir erst Millionen Hühner züchten müssen, dann ihre Eier aus den Nestern stehlen quasi und dann Mayonnaise daraus machen, die überhaupt nicht haltbar ist, dann müssen wir sie irgendwie noch haltbar machen und so weiter. Und sie sagt, es gibt ja pflanzliche Mayo und die schmeckt super gut. Sie ist viel haltbarer, sie ist so einfach herzustellen und vor allem lässt sich das easy in allen Fastfood-Ketten einfach etablieren, dass wir die nutzen statt der tierischen Mayo. Und sie schreibt auch, das ist nicht zu unterschätzen, weil wirklich viel Mayo hergestellt wird, aber natürlich wäre das auch eine große Pioniertat, wie sie es nennen. Das hätte sehr viel Strahlkraft und also auch diese symbolische Bedeutung von so einem Schritt würde auch dazu führen, dass wir im Ernährungssystem vielleicht mehr solche Schritte gehen. Sie schreibt, aber sie hat da super viele tolle Beispiele noch drin. Zum Beispiel auch ja über die Gastronomie. Sie hat selbst ein Restaurant und versucht da auch diesen Zero-Waste-Ansatz zu leben. Versucht eben auch dann Lebensmittel zu nutzen, die sonst aussortiert werden. Und das kennen wir auch alle, die Gurke muss gerade sein, sonst würde sie aussortiert. Aber auch andere Sachen, weiß ich nicht, Schalen sehen nicht mehr so gut aus. Oder der Lauch ist einfach zu lang. Das schreibt sie auch, das fand ich so lustig. Der Lauch ist ein paar Zentimeter zu lang und passt nicht mehr in die Transportboxen, wird aussortiert. Und da haben wir so ganz viele verschiedene weirde Beispiele von Normierungen, die dazu führen, dass wir wirklich viel Müll verursachen und dieser Müll ist ja auch wirklich Teil des Klimaproblems. Und sie versucht eben da in ihrem Restaurant dann diese ganzen Misfits, wie man es nennt, auch zu nutzen. Und das ist ein Beispiel.
Ich finde das ganz toll, weil es ja mittlerweile auch einfach so viele Lösungsansätze gibt. Also ich weiß das aus meiner Arbeit. Jeden Tag haben wir hunderte solcher Beispiele. Müssen uns eher aussuchen, welche zeigen wir mal heute. Ich glaube, wenn du vor ein paar Jahren, oder sagen wir mal vor 10 Jahren oder so noch gesagt hättest, naja, ich mache eine Marke auf, die nur Gemüse verkauft, ne, was irgendwie nicht reingepasst hätte in Supermarktregal oder so, dann hätte man dich wahrscheinlich noch für ein bisschen einen Spinner gehalten. Und mittlerweile gibt es ja viele Marken, die das machen. Also selbst die großen Discounter mittlerweile verkaufen. Es gibt ja, glaube ich, bei großen Discountern die krumme Kiste und solche Geschichten und Tüten, die dann da irgendwie mit alten Sachen. Also ich finde das super. Ich finde das sehr praktisch. Mit der Mayo auch ein spannendes Beispiel. Musste ich gerade auch drüber nachdenken. Wie stehst du dazu? Also meine Erfahrung ist, dass, also wenn ich mir jetzt so Mayo vorstelle, ist genau meine Erfahrung auch, wenn ich die zum Beispiel selber mache, pflanzlich ist die, eigentlich schmeckt die genauso gut oder, ne, also merken die meisten Leute in vielen Produkten auch gar keinen Unterschied, ob du jetzt den Nudelsalat mit einer pflanzlichen Mayo machst oder mit einer Mayo, die Eier enthält. Nur, dass es halt viele Leute triggert oder sie dann irgendwie nicht zu dem Produkt greifen, wenn extra nochmal vegan draufsteht. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen?
Also ja,
kommunikativ meine
ich. Ja, kommunikativ, ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, ich weiß nicht so eine gute Antwort drauf, aber ich nehme das auf jeden Fall auch wahr, auch dass dann in der Gastronomie zum Beispiel, ich glaube, die Sophia Hoffmann in ihrem Restaurant Happa, die schreibt das, glaube ich, nicht drauf, dass das alles vegan ist. Ja, voll, genau aus diesem Grund, weil das halt nicht dann gleich so ein Label bekommen soll, das viele abschreckt.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Theorie gewesen zum Thema Kommunikation. Manchmal auch weniger Kommunikation sogar hilfreich sein kann. Also wenn ich meinen Nudelsalat mit Mayo mache und dann mache ich da übrigens auch Fleischwurst rein, aber keine richtige, sondern sozusagen also die vegane Fleischwurst aus Erbsenprotein, das hat noch nie jemand bemerkt. Ja. Und wenn ich das Leuten sage, dann ist es jetzt nicht so, dass die sich beschweren oder sich betrogen fühlen. Ja. Wenn ich jetzt aber teilweise ein Schildchen dran mache und sage, der ist vegan, der Nudelsalat, dann schon ja. mal eher, dass Leute sagen, ja. okay, greife ich nicht so zu.
Ja, und das ist, Ernährung ist so ein super lebensnahes Beispiel, ne? Da jeder muss jeden Tag essen. Es gibt aber noch viele, viele andere Beispiele und Kapitel, die ich sehr spannend finde. Und auch wirklich zu Bereichen, die nicht so lebensnah sind, sage ich mal, oder die vielleicht ein bisschen auf der Makroebene eher gedacht sind. Zum Beispiel haben wir einen sehr starken Beitrag über Ableismus drin. Also Ableismus bedeutet ja einfach nur, dass wir gesellschaftlich Menschen danach nach ihrer Leistungsfähigkeit bewerten und was eben oft dazu führt, dass Leute, die Behinderungen haben, ausgegrenzt werden, weil die nicht als leistungsstark wahrgenommen werden. Und sie schreibt auch, dass jetzt sind wir wieder kurz beim Problem, es tut mir leid, aber dass halt Menschen mit Behinderungen in der Klimakrise ignoriert werden, dass sie auch beim Katastrophenschutz nicht mitgedacht werden und so weiter. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, der, glaube ich, noch viel zu wenig mitgedacht wird. Und deswegen versuchen wir auch, das anzubieten, zu sagen, hey, hier ist noch ein Aspekt, den wir mitbedenken müssen. Das finde ich auch schon einen konstruktiven Schritt, um zu sagen, hey, das ist ein Weg, wie wir die Klimakrise lösen müssen. Denn wir haben auch, also wenn man sich die Zahlen anguckt, glaube fast 10% der Menschen haben eine Behinderung in Deutschland. Und wenn man sich jetzt überlegt, die werden alle nicht so richtig mitbedacht oder auch nicht gehört in der Planung von Notfallschutzmaßnahmen und so weiter. Wie resilient sind wir dann überhaupt noch als Gesellschaft? Oder was haben Menschenrechte noch, die universell sein sollten? Was haben die noch für eine Bedeutung, wenn sie nicht für alle gelten? Das heißt, super wichtig, da die alle mit ins Boot zu holen. Und da schreibt die Andrea Schöne, die den Beitrag geschrieben hat, auch viele Wege auf, wie wir dann die Menschen mit Behinderungen auch mit an den Tisch holen können. Und wenn wir das schaffen, dann bauen wir auch eine Resilienz und einen Zusammenhalt in der Gesellschaft auf das, was wir unbedingt brauchen, um die Klimakrise und die gesellschaftliche Transformation zu schaffen.
Ja, ich finde das ein schönes Beispiel, weil es ja auch zeigt, dass wir auch erst solche Probleme wirklich lösen können, vor allem strukturelle Probleme, wenn wir uns überhaupt als großes Ganzes, als Gesellschaft begreifen. Also es muss ja noch nicht mal sozusagen anfangen bei Menschen mit Behinderung, aber es muss dann bis dahin gehen, dass wir wirklich überlegen, jeder Mensch gehört dazu. Und ich finde auch immer so ein schönes Beispiel beim Thema Ableismus ist ja auch mal die Frage, alle Menschen werden alt. Alle werden alt, alle werden irgendwann, selbst wenn sie einen Körper haben, der sehr able ist, ne? Also ja. Der vielleicht sehr sportlich ist, sehr beweglich ist, sehr viel nach dem klassischen Prinzip leisten kann. Irgendwann wird das zurückgehen und vielleicht auch ganz verschwinden. Spätestens dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass es doch ganz nett wäre, wenn man trotzdem noch an der Gesellschaft teilhaben dürfte. Und von daher finde ich das einen spannenden Ansatz. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen sprechen über das Thema Klimaangst. Ganz, ganz großes Thema und was natürlich in diesen großen Bereich mit reingeht. Wir hatten es am Anfang angesprochen, dass wir sagen, es gibt viele Leute, die sich ganz rausziehen, also Vermeidung ist ja nur ein Punkt davon, aber tatsächlich auch mentale, psychische Probleme, dass Leute wirklich, dass sie das völlig fertig macht, die vielleicht auch ein bisschen zu empathisch fast schon sind für die Thematiken. Wie würdest du sagen, kann man dem begegnen?
Also zunächst mal voll, das ist auch natürlich ein krasses Phänomen und ich kenne es ja auch von mir selber. Ich setze mich jeden Tag mit dieser Klimakrise auseinander und das macht was mit einem. Da muss man wirklich schon auch aufpassen, dass man auch seine Grenzen zieht und so weiter. Was ich dazu sagen möchte oder was ich dann immer gleich im Kopf habe, ist, dass so ein Zitat von Lea Dohm, die ist Psychologin, auch von Psychologists for Future, Sie hat mal in unserem Podcast Pott der guten Hoffnung, an dem ich mitarbeite, hat sie gesagt, ja, die Klimaangst ist der Popstar unter den Klimagefühlen. Und genauso weit verbreitet sind aber auch Wut und Ärger und aber auch Trauer. Und das sehen wir oft gar nicht, ne? Also wenn man an Klimagefühle denkt, dann denkt man schnell an die Klimaangst. Aber genauso wichtig sind diese anderen Gefühle. Und was ich zudem auch sehr, sehr wichtig finde, gerade für alle, die übers Klima schreiben, sprechen, berichten, Medien und so weiter, dass man immer im Blick hat, was löst mein Bericht potenziell bei den Leuten aus, die den rezipieren. Und das kann natürlich Angst sein, wenn ich über Klimafolgen berichte, aber wenn ich über die Verantwortung berichte, kann es auch, können es Schuldgefühle sein. Oder wenn ich über die Lösung berichte, kann es auch Hoffnung sein und Optimismus sein. Aber auch da kann es Abwehr auslösen bei Leuten, die dann vielleicht Angst haben um ihre Privilegien und so weiter. Also da ist eine super große Verantwortung auch da. Und ich finde es super wichtig, das mitzudenken und halt zu schauen, okay, wenn ich jetzt übers Klima schreibe, will ich nicht Ohnmacht auslösen oder Angst bei den Leuten, sondern im besten Fall ermutige ich die, vom Sofa aufzustehen und was zu tun.
Ich glaube, das ist sehr interessant, dass es, wie du es angesprochen hast, auch die Menschen oder gerade die Menschen betrifft, die sich eben damit sogar sehr beschäftigen. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir sind eingeladen gewesen mit dem Good News Magazin in Heidelberg. Dort wird geforscht, ganz stark geforscht zum Thema Klimawandel und seine Folgen. Und gemeinsam mit Prio 1, dem Klimanetzwerk, sind wir dort eingeladen gewesen zu einer Art Streitgespräch, wenn man so möchte oder so. Also es gab so zwei Blöcke. Das eine war Utopie und das andere war Dystopie, beziehungsweise Katastrophe und Utopie. So, erst hat jemand gesprochen vom Zentrum für postapokalyptische Studien, der erstmal dann nach einem bereits Input-Vortrag von den Klimaforschenden der Uni Heidelberg, die ohnehin schon mal gezeigt hatten, wohin es geht mit der Klimakrise, dann auch noch richtig reingehauen hat, so wie was, wenn im schlimmsten Falle und katastrophisierend gesehen, was könnte alles passieren und was kann alles schieflaufen und wird sonst auch auf uns zukommen. Und ich weiß noch, dass so nach, ich glaube, einem Cut von ungefähr anderthalb, zwei Stunden einfach nur die Stimmung im Raum total weg war. Also es war halt einfach, alle waren vollkommen fertig, saßen da fast, ich glaube, viele hatten so, wie ich das Gefühl, so, ey, man möchte ein bisschen in die Embryonalhaltung gehen. Und dann hatte ich die liebevolle Aufgabe und durfte, dankenswerte Aufgabe und durfte dann irgendwie die Utopien dahin zeichnen und sagen, ja, und jetzt hier sind die Lösungen.
Und alle haben dich geliebt.
Ja, tatsächlich war es so, dass ich angefangen habe und erstmal gesagt habe, ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich kein Klimaleugner bin, sondern dass ich alles unterstütze und verstehe und wahrnehme, was ihr jetzt hier gesagt habt. Und weiterhin und darüber hinausgehend finde ich es aber eben wahnsinnig wichtig, dass wir mal ganz kurz innehalten und fühlen, wie geht's uns gerade. Ja. Gemerkt habe, können wir uns darauf einigen, dass wir alle vollkommen fertig sind? Und können wir vor allem auch mal sagen, dass alle Menschen, die hier im Raum sitzen, überhaupt nicht davon überzeugt werden mussten, wie schrecklich und schlimm die Klimakatastrophe ist. Sondern jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, dann ist alles verloren. Oder du kannst hingehen und sagen, was machen wir jetzt? Und dann habe ich einfach wirklich eine halbe Stunde lang nur Lösungen präsentiert. Und zwar auf allen verschiedenen Ebenen versucht. Ich habe alle Good News aus dem Good News Magazin mal rausgesucht mit Thema Klima, die ich irgendwie spannend fand und habe gesagt, von strukturellen Lösungen auf der EU-politischen Ebene, wie wir haben einheitliches Ladekabel, Müllvermeidung, Plastikverbote, hin zu sehr, sehr komplexen Sachen, wie dass ehemalige Kolonien hingehen und also ihre ehemaligen Kolonien Schuldenerlasse machen fürs Klima, zu sehr konkreten, sehr kleinteiligen Beispielen, dass ich in Bayern plötzlich sage, okay, da gibt's diese Gurkenhersteller, die ihr Gurkenwasser jetzt benutzen, um dafür als Streusalzersatz, weil Streusalz schädlich ist, oder dieser eine Club in Glasgow, nee, in Edinburgh ist es, glaube ich, Entschuldigung, die gesagt haben, warum können wir nicht die ganze Tanzenergie der Leute hier über Paneele sofort in Strom umwandeln, den wir dann nutzen, um wiederum die Musik zu machen, damit irgendwie 60 Tonnen CO2 einsparen im Jahr. Also so richtig süße, sehr, sehr schöne kleine Beispiele, ja, zu klein, okay, gut, dann gehen wir auf eine noch auf eine andere Ebene. Also wir haben so ganz, ganz viele Beispiele hintereinander gebracht und gezeigt, was, und dass es auch möglich war, Utopien umzusetzen, schon lange, dass die Aikofan im Regenwald in Ecuador es geschafft haben, dass in der äquatorianischen Verfassung eben die Natur ein Menschenrecht, also dass die Natur Rechte bekommt wie ein Mensch, ja. Oder dass Indigene auch gefragt werden müssen, bevor eine Firma da hingehen kann und irgendwie was abbauen kann, ob sie da ob sie damit einverstanden sind und in welcher Form. Das hat dann doch viel Spaß gemacht und am Ende haben alle irgendwie plötzlich sind ins Machen gekommen und haben so das Gefühl, ah, dann könnte man das noch machen und das ist doch ganz spannend.
Man braucht ja auch diese Vision, ne, um überhaupt zu checken, es geht, es gibt einen Weg und in die Richtung kann ich jetzt marschieren und egal wie ausgereift diese Lösung jetzt vielleicht schon ist, ich gehe jetzt einfach mal los und mach was.
Voll, und deswegen wollte ich dich doch noch mal auf die technischen Fragen auch, weil dann war natürlich eine Kritik sofort am Anfang so, ja, aber was ist denn jetzt hier mit den die größten CO2-Verursacher sind ja nicht, ist ja schön, wenn ich jetzt nur noch pflanzliche Mayo benutze, aber das viel größere Problem ist ja strukturell, ist zum Beispiel die Stahlproduktion. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt ja zum Beispiel hier dieses und dieses Startup oder diese Forschenden, die haben gerade aus Wellenenergie Strom gemacht. Die haben in Texel haben sie gerade grünen Wasserstoff produziert und dann hat dieses schwedische Startup macht jetzt schon Stahl aus grünem Wasserstoff.
Ja.
So, das heißt, die Lösung ist ja da. Jetzt müsste man sie halt irgendwie skalieren. Und da waren dann viele so, ach krass, ach ja, okay, das wusste ich gar nicht. Ne? Also würdest du nicht schon sagen, dass auch technische Lösungen schon wichtig sind, auf allein für die Inspiration?
Ja, sicher sind die wichtig. Und ich meine, Windräder und Solarpaneele sind Technologien. So, genau, also wir brauchen die auf jeden Fall. Und sie sind immer Teil der Lösung. Ich glaube, was man halt immer beachten muss, um welche technologischen Lösungen geht's. Und wo ich finde, wo man sehr aufpassen muss, dass die nicht so ein Gefühl suggerieren, dass wir halt alles im Griff haben und dann quasi sagen, okay, wir bauen jetzt diese CO2-Staubsauger. Das gibt's ja so Technologien, die noch nicht ausgereift sind, aber wo dran gearbeitet wird, dass man halt CO2 aus der Luft filtert zum Beispiel. Wie gesagt, noch 0,0 ausgereift, aber das zum Beispiel kann halt suggerieren, dass wir das ja dann irgendwie schaffen und dann ablenken davon, dass wir halt die Emissionen möglichst radikal und schnell auf Null senken müssen und dass wir dafür auch Windenergie und Solarpaneele brauchen und das sind Technologien, die wir schon längst haben und umsetzen müssten. Also will sagen, dass das eben nicht auch diesen Eindruck erweckt, wir schaffen das schon irgendwie, die Menschen sind alle ErfinderInnen und das kriegen wir alles noch gebogen und wir können so weitermachen wie bisher. Und das ist ja, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, dass wir halt alle möglichen planetaren Grenzen überschritten haben und dass wir einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel brauchen. Ich sag's immer wieder, aber das ist ja auch so die Message, die wir in Anhalt und CO2 in unserem Sammelband haben.
Und am Anfang hast du gesagt, aber Bock machen darauf, genau darauf Lust machen, weil es ja eben nicht immer nur schlecht ist. Das kann zwar trotzdem auch mal Verzicht heißen oder vielleicht sogar Verlust heißen, aber warum ist es trotzdem sexy? Warum macht es trotzdem Spaß? Warum sollten wir alle mit viel Freude auch Umweltschutz betreiben und uns solchen Themen widmen?
Das war jetzt die Frage an mich. Ja, warum wir das machen sollen? Ja, also erstens mal natürlich, weil das Leben auf dem Planeten davon abhängt. Das ist natürlich gar keine Frage, dass es existenziell wichtig ist. Aber auch ganz persönlich für mich oder für dich, wenn du ins Handeln kommst, das macht ja was mit dir. Du bist vielleicht stolz dann am Ende auf deine Tat. Du siehst, dass du was bewirken kannst, hast diese berühmte Selbstwirksamkeit. Das ist einfach, das fühlt sich gut an und ist gesund und holt dich raus vielleicht aus dieser Ohnmacht.
Gib uns noch ein paar zum Schluss ein paar Beispiele, ein paar schöne kleine, vielleicht Möglichkeiten, wie wir jetzt alle, die dir zugehört haben, die jetzt die Treibhauspost abonnieren, die Unlearn CO2 natürlich als Buch sich auch holen wollen und lesen wollen. Wie können wir alle ins Handeln kommen? Was können wir jetzt machen?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, dass du als Einzelner die Welt nicht retten kannst und dass du die Verantwortung nicht auf deinen Schultern trägst. Natürlich ist es super wichtig, deinen Fußabdruck zu reduzieren und das macht alles Sinn. Und es kann sich auch gut anfühlen zu sagen, hey, ich ernähre mich jetzt vegan und das ist auch wirklich was, womit ich großen Impact habe. Also das will ich gar nicht kleinreden, das ist vielleicht sogar der erste Schritt. Und dann aber zu erkennen, dass da liegt nicht die alleinige Lösung drin, sondern ich muss mich wirklich zusammentun. Also dieses Zusammenschließen ist super wichtig. Politisch aktiv werden, sich als BürgerIn zu verstehen, die sich politisch einmischt, vielleicht auch was fordert von der Politik und nicht nur als KonsumentIn verstehen, sich selbst. Genau, also dieses Zusammenschließen und da gibt's dieses schöne Konzept des Handabdrucks, das so ein bisschen neben dem Fußabdruck steht. Also du hast immer einen Handabdruck, mit dem du andere Menschen berühren kannst und wir sagen immer so, eine der größten oder der effektivsten Klimaschutzmaßnahmen vielleicht sogar, die du selbst sofort umsetzen kannst, ist, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Weil das darf man nicht unterschätzen, wie sehr andere Menschen auch, die dir nahestehen, wie viel Vertrauen die zu dir haben. Und wenn du denen berichtest, was dir gerade wichtig ist, dass das wirklich was macht mit den Leuten und dass du so halt auch ein Bewusstsein schaffst.
Gib uns doch noch einen Sneak Peek auf dieses Buch. Was jetzt, wann kommt das raus?
Am 1. August.
1. August kommt das raus. Wir hoffen natürlich, dass diese Folge jetzt auch Ende Juli, genau, also sozusagen, wenn ihr die Folge gehört habt, könnt ihr es quasi schon direkt im Buchhandel bekommen. Aber gibt es noch so eine kleine Vorschau? Was könnte noch eine, was ist noch so eine schöne Lösung oder irgendwas, wenn wir nämlich dann sprechen wollen mit unseren Liebsten, worüber werden wir dann, wenn wir es gelesen haben, mit ihnen sprechen können? Was könnte das Thema sein?
Darf ich mehrere Sachen sagen?
Ja, bitte. Ganz kurz.
Also wir steigen ein mit einem Beitrag über Psychologie und da haben wir jetzt auch drüber geredet, über die Gefühle. Und das ist vielleicht sogar, das klingt vielleicht banal, aber es ist wirklich grundlegend zu sagen, ich lasse meine Gefühle zu und höre auf die und schaue auch wirklich, was wollen die mir sagen. Das ist gar nicht so zu unterschätzen, auch in der Klimakrise. Dann haben wir natürlich einen Beitrag über Mobilität. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel drüber sprechen. Der ist grandios, der Beitrag. Das ist aber auch was, was viele Menschen hier auch präsent haben. Was ich zum Beispiel nicht so präsent vielleicht finde, ist sowas wie Recht. Also, dass auch da ein super großer Bereich ist, wo ganz viele Hebel liegen. Und es gibt ja auch in den letzten Jahren hat sich die Zahl der Klimaklagen ist in die Höhe gegangen und da gibt's immer mehr Klagen auch gegen Unternehmen, aber auch gegen Staaten und viele gewonnene Urteile und das ist, finde ich, voll das spannende Bereich und auch ein Bereich, wo super viel gemacht werden kann. Und ja, was gibt's noch? Wachstum. Wie schaffen wir es, unsere Wirtschaft umzustellen, damit sie innerhalb der planetaren Grenzen bleibt? Und so weiter. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen.
Okay, also wahnsinnig viele Lösungsangebote in Unlearn CO2 im Ullstein Verlag erhältlich ab dem 1. August. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke euch allen fürs Zuhören. Ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, ich könnte ja wie so ein YouTube-Algorithmus am Ende noch mal, also ihr habt diese Folge gemocht, dann könntet ihr im Weltaufgang-Podcast euch natürlich auch noch mal die Folge mit Eckhard von Hirschhausen anhören, wo wir darüber gesprochen haben, inwiefern Klima und Gesundheit auch einfach Lust machen kann und dass wir natürlich alle uns einsetzen müssen dafür, dass wir eine gesunde Erde haben, weil dann sind wir gesunde Menschen. Oder vielleicht auch den Beitrag mit Dr. Abir Haddad zum Thema Recht, ne, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir das Thema Klima, das kein Thema ist, was wir jetzt alle wissen und uns immer merken werden dabei, aber wie wir Klima insgesamt auch im Recht der Zukunft denken und weiterentwickeln müssen und können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Manuel.
Danke dir, dass ich hier sein durfte.
Und also holt euch das Buch, schaut gerne bei Treibhauspost vorbei. Die sind übrigens genau wie das Good News Magazin auch bei Steady. Das heißt, uns beiden helft ihr wahnsinnig mit einem Abonnement. Das ist das, womit wir unsere Arbeit finanzieren. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und bleibt gesund in diesen stürmischen Zeiten.